FFM, der Podcast der Unibibliothek Frankfurt.
Heute sprechen wir,
Christine Lenger
und Eva Lorenz mit
Kerstin von der Krone,
über den Fachinformationsdienst Jüdische Studien. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. von der Krone. Vielleicht könnten Sie sich für den Anfang unseren Zuhörern erstmal vorstellen.
Selbstverständlich. Ja, ich bin seit 2019 an der Zentralbibliothek im Rahmen der Universitätsbibliothek hier in Frankfurt die Leiterin der Hebraica-Judaica-Sammlung und in dieser Funktion leite ich auch den Fachinformationsdienst Jüdische Studien. Ich bin Judaistin und Historikerin, habe in Berlin und Tel Aviv studiert, habe in Braunschweig und Washington DC gearbeitet und zu ganz verschiedenen Themen geforscht, die aber auch für die Sammlung und den FED sehr spannend sind, nämlich tatsächlich zu Geschichte jüdischer Presse, zu Geschichte jüdischer Wissenschaft und Bildungsgeschichte und habe auch sehr viel schon selber mit dieser ganz wunderbaren Sammlung hier in Frankfurt gearbeitet, die selbst die wichtigste deutsche Sammlung ist und ganz herausragend ist.
Ja, Frau von der Krone, dann gleich zu Beginn. Was ist denn überhaupt ein Fachinformationsdienst und was macht der Fachinformationsdienst jüdische Studien?
Fachinformationsdienste, das Programm wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, heißt ganz vollständig Fachinformationsdienste für die Wissenschaft, unterstützt Forschende in verschiedenen Fächern mit Literatur, Ressourcen, sowas wie Datenbanken, E-Books, Informationen, fachspezifischen Informationen und Services. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können Publikationsservices sein, das können Datenservices sein und auch die Frage zum Beispiel der Literaturversorgung, also die Anschaffung von auch immer noch gedruckten Büchern in einigen Bereichen, von Zeitschriften. Und wie auch schon erwähnt, Datenbanken hängt sehr vom Fach ab. In den jüdischen Studien machen wir das noch relativ umfangreich. Wir haben auch ein relativ breites Profil. Also die jüdischen Studien sind auf den ersten Blick ein kleines Fach oder bestehen aus verschiedenen kleinen Fächern. Dazu gehört die Judaistik, die jüdische Theologie. Aber ist dadurch, dass es transdisziplinär aufgestellt ist, dann gar nicht so klein. Also auch hier, wenn man nur an die Goethe-Universität schaut, wir haben hier einmal ein Seminar für Judaistik, wir haben hier einen Lehrstuhl für jüdische Religionsphilosophie, wir haben Forschungen zu Erinnerungskultur und Holocauststudien im Rahmen des Fritz-Bauer-Instituts und der Geschichtswissenschaft, wir haben Forschungen im Bereich der Erziehungswissenschaft, der interreligiösen Studien, der Religionswissenschaft und so weiter. Und wir erwerben dann Literatur dann aber für ganz Deutschland und das ist das Zentrale, das ist die überregionale Bereitstellung in diesem ganz breiten Spektrum der jüdischen Studien und Israel-Studien. Das betreuen wir auch mit, Publikationen und auch, wie gesagt, auch Daten würde ich dazu auch zählen, die sich auf den Staat Israel beziehen und die Region. Das ist das eine und dann geht es eben im Bereich der Information und der Informationsvermittlung sowohl um die Zugänglichmachung und Nachweisbarkeit dieser Publikationen. Also viele der FEDs, wir auch, haben ein Portal, einen daran angehängten Katalog. Wir sind, das ist bei uns dann wiederum auch eine spezifische Sache, wir sind auch sehr stark aktiv im Bereich der Erschließung, Katalogisierung von hebräischen Werken oder hebräisch-schriftlichen Werken. Und auch ein Prinzip unseres FEDs ist tatsächlich die sogenannten Datenmehrwertdienste, also die Anreicherung, Kontextualisierung von Datenbeständen, hier vor allen Dingen von Datenbeständen zu Publikationen. Das heißt, wir reichern diese Daten mit GND, mit Normdaten nennt man das an. Wir erschließen die inhaltlich und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel in unserem Katalog sehr gezielte inhaltliche Suchen machen kann. Also wir haben einen speziellen Katalog für jüdische Studien, Israel-Studien, in dem man alle Publikationen der Frankfurter Universität und viele frei zugängliche Publikationen finden kann. Und diese Anreicherung erleichtert es, hochspezialisierten Forschern ihre Literatur zu finden. Und wir reichern auch diese Daten, zum Beispiel wenn es um hebräische oder jiddische Werke geht, mit Originalschrift an. Und das ist für Forschende sehr wichtig, weil lange eben nicht katalogisiert wurde mit Originalschrift und es sehr schwer ist, diese Literatur zu finden und der Forscher halt es auch einfach haben möchte und haben soll, weil er hat wenig Zeit und oder sie. Und das Suchen dann in Hebräisch ist sehr erleichtert. Und da haben wir zum Beispiel ein Tool entwickelt, um das automatisiert zu leisten. Das ist so diese Dinge, die wir tun. Und dann machen wir noch Linked Open Data mit einem Projektpartner. Also ein relativ breites Spektrum.
Ich bin beeindruckt. Ja. Also ich war schon beeindruckt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, als ich Ihre Webseite angeguckt habe und geschaut habe, was bieten Sie alles an. Ja, also besonders beeindruckt war ich von diesem Compact Memory. Also diese 500 vorwiegend deutschsprachige jüdische Periodika, die sie ab 1771 haben. Ja. Also das ist einfach großartig, weil sie eben gesagt haben, die Forscher sollen es leicht haben, aber die müssen ja auch vor allen Dingen finden, was sie suchen. Ne? Und dass sie das anbieten, das ist halt so großartig, dass man einmal die Dinge hat und dass man auch die Möglichkeit hat, sie zu finden.
Also tatsächlich, Complete Memory ist ja Teil der digitalen Sammlung an der Universitätsbibliothek und eine von 7 digitalen Sammlungen aus dem Judaica-Bereich. Und die digitalen Sammlungen der Universitätsbibliothek sind auch mit den Judaica aufgebaut worden. In Projekten, die noch weit vor den Anfängen der Fachinformationsdienste liegen und die auch an den Anfängen überhaupt der Digitalisierung liegen. Also späte 90er Jahre fing das an durch meine Vorgängerin. Und Compact Memory ist insofern ein interessantes Tool. Das ist einerseits sehr wichtig auch für den Fachinformationsdienst, weil wir mit den dort hinterlegten Daten, mit den Textkorpora, die dort zur Verfügung gestellt werden, auch OCR verarbeitet arbeiten. Also unser Projektpartner, der das Linked Open Data Projekt Judaica Link macht, bereitet diese Daten auf, um Sucheinstiege zu verbessern. Wir haben Forschende, die heute mit den OCR-Daten arbeiten und uns anfragen, ob wir sie zur Verfügung stellen. Und wir werden jetzt auch versuchen, das so gut es geht zu optimieren. Da gibt es natürlich immer Herausforderungen. Und zugleich ist so ein Projekt tatsächlich für das Fach sehr zentral, weil Zeitschriften und heute überhaupt die Überlieferung schwierig ist, im Bereich der jüdischen Studien sehr schwierig, weil viele wichtige große Bibliotheken zerstört wurden. Und Frankfurt hatte durch die Vorgängerstruktur der Fachinformationsdienste die sogenannten Sondersammelgebiete, man selbst bestand. Und meine Vorgängerin, Dr. Rachel Heuberger, hatte zusammen mit Forschenden in Compact Memory in frühen 2000er Jahren aufgebaut und dann eben eine virtuelle Sammlung aufgebaut. Also da ist auch nochmal das Besondere, was wir tun. Und wie gesagt, da ist der Fachinformationsdienst eigentlich das nachnutzende Projekt in der Hebraica- und Judaica-Sammlung. Wir haben sowohl analoge Bestände, gedruckte Werke und wir haben auch noch zugleich eine der größten digitalen Sammlungen im Bereich der jüdischen Schule mit insgesamt 50.000 Titeln ungefähr. Davon eben die etwa 500 Zeitschriftentitel und die basieren auf den Beständen, die wir in Frankfurt haben, die wie gesagt sehr umfangreich sind, aber auch auf Beständen von anderen Bibliotheken, mit denen wir kooperieren, auch international.
Ja, das fand ich auch so schön. Also das hatten Sie auf Ihrer Webseite geschrieben, dass fehlende Bestände halt gesucht werden und von anderen Bibliotheken angeboten, damit Sie das halt dann alles zusammenführen können. Aber vielleicht können wir auf die analogen Bestände nochmal zurückgehen, weil es ist ja interessant, ja, worauf diese Sammlung eigentlich basiert. Ja, eigentlich aus Schenkungen Frankfurter jüdischer Mitbürgerinnen. Das war ja der Anbeginn sozusagen.
Genau, also die Sammlung geht auf die Stadtbibliothek zurück, die Frankfurter Stadtbibliothek, die im 19. Jahrhundert zu einer sehr respektablen und auch dann später führenden wissenschaftlichen Bibliothek ausgebaut wurde. Und Mitte des 19. Jahrhunderts, tatsächlich 1861, kam die erste signifikante Schenkung ins Haus von Isaac Markus Jost, der hier in Frankfurt Lehrer war und der erste moderne Historiker war. Und der starb 1860 und verfügte, dass die Bibliothek mehr als 800 Titel erhält. Die haben wir weitgehend auch heute noch. Die sind auch übrigens auch digitalisiert, nämlich in der sogenannten Freimann-Sammlung. Und dann ging es später weiter. Es kamen weitere Schenkungen dazu. 1891 eine sehr große Rabbinerbibliothek von Demers Brühl. Und dann durch den Vorvorgänger von mir und Rachel Heuberger, Aaron Freimann, ganz stark gefördert, dem ersten wirklichen Judaica-Bibliothekar in der Stadtbibliothek. Ende des 19. Jahrhunderts große Schenkungen, die entweder aus Frankfurter jüdischen Privatsammlungen kamen oder über Spendensammlungen der Frankfurter Juden angekauft werden konnten. Und die Sammlung hatte dann Anfang der 1930er Jahre so etwas unter 40.000 Bände, die Hälfte Hebraica, also Werke in hebräischer Schrift, und die Hälfte Judaica, also Werke über das Judentum in überwiegend lateinischer Schrift, aber eben nicht hebräischen Schriften. Und das ist der Hintergrund und das ist auch meiner Meinung nach, also es ist ein Schatz, von den Hebraikern ist leider sehr viel im Krieg verloren, fast der Großteil, aber es ist auch eine Verantwortung. Und das Interessante hier ist auch, die vielen Digitalisierungsprojekte, die etwa, ich würde schätzen, von dem, was von dem historischen Bestand überlebt hat, 70-80% sind digitalisiert, hat dazu geführt, dass die Sammlung sichtbarer geworden ist. Also hier haben wir einen Kollegen, die ähnliche Dinge tun, sind nicht überrascht, aber oft überrascht, dass die Digitalisierung dazu führt, dass einerseits die Sammlungsbestände, auch die physischen, sichtbarer werden und auch dann Forschungsinteressen wiederum entstehen, die wieder zum Buch führen. Und das unterstützen wir dann natürlich auch. Also Forscher, die dann mit den Beständen auch vor Ort arbeiten. Wobei, das müssen wir sagen, 95% unserer Bestände werden inzwischen digital genutzt. Das ist einfach so.
Sie haben gesagt, im Krieg gab es Verluste. Also ich habe nachgelesen, dass es halt durch Brände und Bomben und so weiter. Und wie war denn in der Nazizeit? Wie ist man da mit der Sammlung umgegangen?
Ja, also Die Expertin dazu ist tatsächlich Rachel Heuberger, die auch in den letzten Jahren, letzter Zeit, also dazu auch veröffentlicht und in letzter Zeit dazu auch Vorträge gehalten. Und da wird es bald auch eine Publikation geben. Das kann man dann nochmal ganz im Detail nachlesen, aber grob kann man das so folgt zusammenfassen. Aaron Freimann wurde sehr früh entlassen. Also Frankfurt war sehr schnell in der Implementierung der nationalsozialistischen Gesetzgebung de facto vor Erlass. Also Aaron Freimann und andere Beamte hier in Frankfurt wurden noch vor überhaupt Erlass des berühmt-berüchtigten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsverbandtums entlassen. Die Sammlung blieb durchaus noch einige Zeit zugänglich, wurde aber später auch für die Benutzung gesperrt bzw. konnte nur unter bestimmten Bedingungen genutzt werden. Und es gab zwei Prozesse. Es gab einmal tatsächlich den Versuch oder die Initiative, zumindest die hebräischen Werke zu verkaufen. Und zwar ging die gar nicht von der Bibliothek aus, sondern von Salomon Schocken, einem deutsch-jüdischen Geschäftsmann, der dann schon nach Jerusalem emigriert war, der sehr bedeutsam war. Und der überlegte oder den Gedanken hatte, diese Bände für die jüdische Nationalbibliothek in Jerusalem, heute Nationalbibliothek Israels, anzukaufen. Das ist am Ende aus verschiedensten Gründen nicht erfolgt. Auch weil, also einer der Gründe war tatsächlich, dass die jüdische Gemeinde in Frankfurt eben nicht zustimmte, die Sammlung als ihre verstand oder als zumindest eine, die ihrem Geiste ihre ist. Der zweite Prozess, der ist natürlich tatsächlich, wo ich auch unsere Verhandlung sehr doll sehe, etwas sehr Wichtiges, was wir auch wissen müssen und mit uns auseinandersetzen müssen, war der Bibliotheksdirektor, der damalige, und auch die Stadt, die vor allem die Judaika-Teil der Sammlung, ganz offensiv dem dann im Entstehen befindlichen Institut zur Erforschung der Judenfrage und dem ganzen Stab Rosenberg anbot und damit dieses Institut auch nach Frankfurt lockte oder zumindest spielte das eine sehr wesentliche Rolle. Und die Idee war auch, dass die das nutzen. Es gab dann Überlegungen, ob die das bekommen. Es wurde dann aber schon darauf bestanden, dass die Bestände in der Bibliothek verbleiben und vor Ort genutzt werden. Das ist am Ende gar nicht geschehen, weil als das Institut zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt gegründet wurde, hatte man so viel schon in ganz Europa zusammengeklaut. 350.000 Bände oder so, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Blick, aber es war eine sehr, sehr hohe Zahl, dass man das gar nicht mehr brauchte. Es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass sicherlich Einzelbestände vielleicht genutzt wurden, aber das hat kurioserweise oder ironischerweise, wenn man es nennen will, mit dazu beigetragen, dass dieser Judaika-Teil auch überlebt hat. Der ist halt relativ früh mit ausgelagert worden. Also die Hebraiker sind ja deswegen zu großen Teilen verbrannt, weil sie noch nicht ausgelagert waren. Es waren Teilbestände ausgelagert, aber noch nicht alle. Und dieser Judaika-Bestand hatte deswegen auch so einen besonderen Status, weil eben 1932 Aaron Freimann bereits seinen Katalog veröffentlicht hatte. Für den Hebraiker-Bestand gab es den nicht, aber für den Judaika-Bestand gab es den. Sprich, es war bekannt, was da ist. Damit war es auch nicht so einfach, das zu veräußern, aber es war auch bekannt, was man damit machen könnte. Dann im unschönen Sinne, im ja, verbrecherischen Sinne letztendlich auch. Ne? Und das gehört aber zur Geschichte der Sammlung.
Könnten Sie die Sammlung vielleicht noch ein bisschen beschreiben, also was da so alles drin ist oder zu welchen Themen zum Beispiel oder wie alt?
Genau. Also wenn man jetzt den gesamten Sammlungsbestand angibt, kann man so etwas schätzen, dass die Bände, die physischen Bände, das sind etwa 350.000 Katalogisate, also Titeldaten im Katalog, das sind so 260.000. Wir haben ja bei Zeitschriften nicht sozusagen jeden einzelnen Band einen Katalogeintrag, wobei das dann eben auch tatsächlich alle Formate entschließt, gedruckt, Mikroformen, also Mikrofilme, Mikrofische und Digitalisate. Es reicht von Handschriften aus dem 12. und 13. Jahrhundert bis hin eben zu digitalen Publikationen von heute. Und wir decken, also die historischen Bestände, da sind die Besonderheiten, dass wir eine sehr außergewöhnliche Sammlung der jiddischen Drucke haben. Das ist ein Teilbereich der hebräischen Drucke, die überlebt haben. Da haben wir zum Teil unikale Bestände, also die niemand hat. Das sind, wir haben zum Beispiel mehr als 20 sogenannte Weiberbibeln, heißen die im nicht so schönen Sprachgebrauch. Das sind Senoorene, werden die sonst genannt. Das waren Bibelanthologien, die sich an die Frau oder den unstudierten, ungelernten Mann richteten. Und davon haben wir sozusagen auch die meisten. Das sind auch für die frühneuzeitliche Forschung sehr besondere Werke. Und wir haben dann in der Nachkriegszeit durch unsere Stellung als Sondersammelgebiet und heute FID diese Sammlung natürlich weiter ausbauen können. Also wir haben heute über 55.000, 56.000 hebräische Werke. Wir haben etwa 10.000 jiddische Werke. Und dann decken wir fachlich tatsächlich alles Wesentliche ab der jüdischen Studien, das reicht, das ist Geschichte, das ist Philosophie, das ist Literatur, das ist auch Antisemitismusforschung und Holocaustforschung. Wir haben einen Schwerpunkt in dem Erwerb auch der hebräischsprachigen Literatur, also moderne hebräische Literatur, im Original sowie in Übersetzungen. Und heute ist es aber, weil das System der Fachinformationsdienste einen großen Unterschied hat zu den Sondersammelgebieten, es geht heute nicht mehr darum, alles zu erwerben, sondern bedarfsorientiert zu erwerben, also das zu erwerben, was die Forschung braucht. Das ist in den Geisteswissenschaften natürlich eine Herausforderung, weil wir können nicht immer antizipieren, was in 10, 20 Jahren gebraucht wird. Und natürlich ist die Schwierigkeit da, wenn man es jetzt nicht gekauft hat, kommt man später wirklich noch dran. Das ist eine Schwierigkeit, mit denen alle geisteswissenschaftlichen FEDs zu kämpfen haben. Wir versuchen, so gut es geht, uns an den Forschungsthemen der Kollegen zu orientieren und eben an den großen, wichtigen Themenschwerpunkten, und mit dem Fachinformationsdienst erwerben wir heute überwiegend hebräischsprachige Werke, wissenschaftliche Werke, moderne hebräische Literatur und im Bereich der sogenannten westlichen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter, ja, die wichtige einschlägige Literatur, und fokussieren uns hier auf das, was nicht im Rahmen des regulären Lehrbetriebs, des regulären Forschungsbetriebs erworben wird. Und wir schließen uns auch vor allen Dingen auf teurere Titel oder schwer zu bekommende Titel. Also da ist auch die Vorgabe da, dass man tatsächlich eben nicht das kauft, was alle kaufen. Das dürfen wir gar nicht.
Also Sie entscheiden, was erworben wird? Und
genau. Wir entscheiden, und unsere Forschenden in Deutschland können uns auch sagen, was wir für sie kaufen sollen.
Und wer finanziert das?
Genau. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Das ist also alles die DFG?
Und die Universität. Also die Fachinformationsdienste, das war aber schon bei den Sondersammelgebieten auch so, es gibt dann Eigenanteile. Also insofern ein Teil ist, aber den großen Teil der Erwerbungsmittel, die werben wir ein. Das müssen wir auch gut begründen. Und wir müssen eben auch gut begründen, warum gedruckte Werke weiterhin sehr wichtig sind. Es wird im Fach immer noch viel gedruckt. Wir sehen übrigens auch, und das noch als letzte Ergänzung, unsere Aufgabe darin, im Bereich der sogenannten grauen Literatur zu erwerben. Also tatsächlich Publikationen, die zum Fach sind, aber nicht so gut repräsentiert im regulären Buchmarkt und dann tatsächlich Schwierigkeiten haben, wenn sie mal vergriffen sind, noch zu besorgen. Also das ist schon, weil das einfach auch dann potenzielle Quellen sind.
Darf ich noch auf Ihre Weiberbibeln zurückkommen, weil das fand ich interessant für die ungebildete Frau. Sie haben uns da hier was mitgebracht.
Korrektur für die Frau und den ungebildeten Mann. Oh, weil der Mann ist, das ist ein biblisches Gebot, soll die Tora studieren. Mhm. Also der Regelfall, das Ideal, das natürlich nie immer erfüllt wurde, war, der Mann studiert die Tora. Die Frau soll das genau ja nicht. Und deswegen waren diese Werke für die Frau und den unstudierten, ungelernten Mann. Mhm.
Okay, weil Sie haben uns ja was mitgebracht, der durchaus gebildeten und studierten Frau. Vielleicht könnten Sie uns erläutern, was Sie hier vor uns auf dem Tisch ausgebreitet haben.
Genau. Also ich habe tatsächlich jetzt nicht das Original mitgebracht. Oh. Das Original wäre nämlich eine Handschrift, weil es in dem Fall auch das Original dieser Handschrift eine Abschrift ist. Wir haben hier in unserer Sammlung, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts in die Sammlung gekommen, eine der bedeutendsten Handschriften und eine der bedeutendsten Texte für die jüdische Geschichte, aber letztendlich eigentlich auch für die allgemeine früh- und neuzeitliche Geschichte, nämlich die Erinnerung der Glickel von Hameln. Das ist so der Titel, unter dem das bekannt ist. Das ist Glickel Bas Juda Leib, ist eigentlich ihr Name gewesen. Eine jüdische Geschäftsfrau, die in Hamburg geboren wurde. Ihr Mann kam aus Hameln, sie lebte, glaube ich, ein Jahr in Hameln. Und nachdem ihr Mann gestorben war, übernahm sie das Geschäft und hat das relativ erfolgreich geführt und hat ihre Kinder auch gut untergebracht. Und ihr zweiter Mann hat wohl das Geld dann ausgegeben, gut. Aber sie hat dann für ihre Kinder wohl ihre Erinnerungen niedergeschrieben in Jiddisch. Und diese Niederschrift hat überlebt. Es gab um 1900 zwei Handschriften. Einmal eine Abschrift ihres Sohnes, die haben wir heute. Und eine zweite hier in Frankfurt in Privatbesitz, die ist verloren. Und diese Erinnerungen wurden unter dem Titel, die Erinnerungen oder die Memoiren der Glickel von Hameln, zuerst in Jiddisch gedruckt, in einer Edition, die 1896 erschien und von David Kaufmann herausgegeben wurde. David Kaufmann war einer der bedeutendsten jüdischen Gelehrten seiner Zeit. Und er hatte das Titelblatt für den Einband, ich glaube, ist Deutsch und dann eben Jiddisch. Und in Deutsch ist es eben die Memoiren der Glickel von Hameln. Und weil er sie Glickel von Hameln nannte, kennen wir sie heute oft unter dem Namen. Aber ihr eigentlicher Name war wirklich Glickel Bas Juda Leib. Und diese Edition basiert eben auf unserer heute noch verfügbaren Handschrift und einer zweiten. Wobei die Hauptabschrift eben von der bei uns heute vorliegenden Handschrift ist. Und sie ist, das weiß ich von den Kollegen in der Handschriftenabteilung, auch die am häufigsten angefragte. Sie wird nicht mehr rausgegeben, weil sie digitalisiert vorliegt. Ist ein kleines, unscheinbares Werk. Wird wirklich sehr, sehr, man denkt ja bei Handschriften immer an Kostbarkeiten und das sind auch, also illustrierte Handschriften, illuminierte Handschriften, das ist was ganz Wunderbares. Aber dieses Werk ist deswegen so bedeutsam, weil wir von Frauen so gut wie keine historischen Quellen oder sehr wenige sogenannte Ego-Dokumente haben. Und in der frühen Neuzeit sind das ja auch in allgemeiner Geschichte oft adlige Frauen, wenn wichtige Frauen im Klöstern vielleicht noch. Und dann ist es wirklich in dem Falle die Erinnerung einer jüdischen Frau, die ja auch ein, wenn man das vergleicht mit der nicht-jüdischen Gesellschaft, ein sehr anderes Leben führte, aber dann doch sehr viel erzählen kann wiederum für das jüdische Leben. Und diese Erinnerungen wurden dann 1910 in deutscher Übersetzung veröffentlicht, und zwar von einer Nachfahrin von Klickel von Hameln, von Bertha Pappenheim. Und Bertha Pappenheim ist einigen bekannt als einerseits als Anna O. von Sigmund Freud. Und sie war eine Sozialreformerin und Frauenrechtlerin, die auch aktiv war in der deutschen Frauenbewegung und in den jüdischen Frauenbund gegründet hat und auch hier im Umfeld von Frankfurt aktiv war. Und sie hat auf Basis der Ausgabe von David Kaufmann die Erinnerungen der Klickel ins Deutsche gebracht. Wir haben im Bestand, das habe ich auch erst mal gesehen und fand das sehr charmant, tatsächlich nicht die eigentliche Publikation, sondern einen Privatdruck, der für die Stadtbibliothek Frankfurt angefertigt wurde. Und das Buch ist auch tatsächlich auch digital wiederum verfügbar und es wird heute in den jüdischen Studien, auch zum Beispiel in den USA, gehört es zur Standardlektüre, es gibt auch englische Besetzungen, es ist vor 3 Jahren, glaube ich, eine sehr gute neue Edition erschienen in Englisch. Es wird hier in Deutschland viel eingesetzt und hier in Frankfurt auch, haben wir mit Rebecca Voss auch eine Kollegin, die Expertin ist für frühneuzeitliche Drucke und die zum Beispiel mit ihrem Team kürzlich die Bertha Pappenheim Map erstellt hat, die zwar dann nicht um die Klickel von Hameln geht, sondern um Bertha Pappenheim. Aber so sieht man dann auch wiederum die Verbindungen, die biografischen. Und das ist wirklich, ich habe das selber auch schon in der Lehre eingesetzt, das ist ein fantastischer Text, hochspannend, auch teilweise mit Witz und Humor erzählt, wenn sie zu ihren Schwiegereltern fährt. Oder aber auch die Dramatik, wie man vor der Pest in Hamburg flieht und ähnliches. Und das ist wirklich auch mal die Lektüre wert, gerne, wie gesagt, dann mit unserem Digitalisat auf dem Reader, wenn man möchte. Oder man kann sich das auch, es gibt sicherlich heute auch im Handel, kann ich nur empfehlen.
Frau Dr. von der Kronitz, ich könnte Ihnen wirklich ewig zuhören. Und ich bin ganz begeistert auch von der Bedeutsamkeit des Textes, die mir jetzt auch wirklich erst wieder klar geworden ist. Aber wie bedeutsam ist das jetzt, dass Sie solche Schriften besitzen für den FED?
Letztendlich auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also der FED stellt ja oder macht unsere Bestände in allen möglichen Formen zugänglich. Das heißt einmal nachweisbar über die Kataloge, auch über die digitalen Sammlungen. Das hatten wir ja schon erwähnt. Also diese Texte sind genauso wie die Handschrift auch online verfügbar. Und im Katalog, das ist jetzt vielleicht das Spezifische, weil viel FED-Arbeit ist gar nicht so sichtbar. Für Kollegen aus der Bibliothek ist das total verständlich, denn die Katalogisierung, die Erschließung, das ist ja tatsächlich gar nicht so trivial. Und die wird immer wichtiger, denn was wir machen, ist ganz stark Kontextualisierung von Erschließungsdaten. Also man hat Titelaufnahme und das hatte ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Wir ergänzen dann sogenannte Sacherschließungsdaten. Der Laie denkt sich da vielleicht sowas wie Schlagwörter drunter. Ich glaube, da belassen wir es jetzt, sonst wird es zu kompliziert. Und wir ergänzen sogenannte Normdaten, also normierte Daten in der Regel zu Personen. Es gibt auch noch andere Normdaten, Körperschaften, Sachbegriffe und so weiter. Aber dieses Beispiel ist jetzt, das beste Beispiel wäre jetzt eben die Personendaten. Also wir haben dann diese normierten Daten zum Beispiel zu Klickel von Hameln, wo dann alle Schreibweisen-Varianten drin sind. Auch diese Tatsache, dass ihr Name Klickel was Juda Leib war. Und dann gibt es die Schreibweise in hebräischer Schrift, in Transliteration und so weiter. Und indem wir diese Normdatenverknüpfung machen, findet der Forscher diese Titel in allen Schreibweisen. Und wenn wir die Titel verknüpfen. Und dann haben wir in unserem Katalog die Besonderheit, dass wir, wenn diese Verknüpfung hinterlegt ist, man auf ein sogenanntes GND-Fenster kommt. Das hat inzwischen auch der UB-Katalog, wenn ich mich nicht irre. Also das Suchportal. Und tatsächlich ist das entwickelt worden an so unserem FED-Portal. Das war das Pilotprojekt. Und dann hat man nicht nur einmal diese Normdateninformationen, kurze biografische Informationen, Schreibweisen des Titels und Verlinkung zu anderen Linked Open Data Quellen, einschließlich Wikipedia, was so dem Zuhörer sicherlich das bekannteste ist, als auch alle Titel, die wir zu dieser Person bei uns im Katalog haben. Das Gleiche finden Sie bei Bertha Pappenheim, bei David Kaufmann. Und das ist natürlich auch für den Forscher eine hochspannende, ergänzende Information, wo man, wenn man dann eben sehr spezialisiert sucht, weitersuchen kann. Und wie gesagt, auch dann wiederum durch die Einbettung der Linked Open Data Quellen kommt man wiederum von unserem Katalog in andere Ressourcen. Das ist hochspannend. Also gerade die Verknüpfung von Informationen wird heute immer wichtiger. Und auch diese Kontextualisierung von Daten, die wir hier vornehmen, wird immer wichtiger für die Forschung, die stark datengetrieben ist oder immer stärker datengetrieben wird, mit digitalen Methoden arbeitet. Und wenn man dann noch an das große Thema Forschungsdaten denkt, bibliografische Daten in den Geisteswissenschaften sind Forschungsdaten. Diese ganzen Normdatenverknüpfungen nehmen Kollegen in ihren digitalen Projekten vor. Und dadurch nimmt unsere Arbeit in diesen Bereichen auch der Bibliotheken eine immer größere Stellung ein. Und wir machen das eben spezialisiert für die jüdischen Studien. Und wir meinen, dann meine ich eben nicht nur, das ist dann der FID und das Team des FIDs, das sind die Mitarbeiterinnen der Sammlung und das sind die vielen fantastischen Kolleginnen an der UB, die Spezialisten sind für die formale Schließung, für die Sacherschließung, für die Katalogisierung. Und da greifen einfach viele Prozesse ineinander. Und das ist für mich als jemand, der ja nicht aus dem Bibliothekswesen kommt, sondern aus der Wissenschaft, immer noch fasziniert, muss ich sagen.
Sie haben ja gerade erklärt, dass dort auch mit Linked Open Data gearbeitet wird und mit Forschungsdaten. Und wir haben auch gelesen, dass Sie im FID mit Informationswissenschaftlern zusammenarbeitet. Wäre das jetzt so zum Beispiel ein Bereich, in dem Sie zusammenarbeiten?
Genau, also wir haben einen informationswissenschaftlichen Projektpartner. Das ist Professor Kai Eckert von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und er ist zuständig für das Teilprojekt des FID, das nennt sich Judaica Link. Das besteht vorrangig aus einem sogenannten Knowledge Graph, in dem ja, Datenbestände aufbereitet werden als Linked Open Data. Die werden dann halt verknüpft, auch übrigens mit Normdaten und sind so eine Art Hintergrunddienst für unseren Katalog. Also diese GND-Verknüpfung, darüber kommt man zum Beispiel auch auf Judaica Link. Und zugleich hat Judaica Link in der gerade abgelaufenen zweiten Projektphase, wir sind jetzt gerade im Übergang zur dritten Projektphase, Compact Memory, worüber wir schon gesprochen haben, mit sogenannter Named Entity Recognition aufbereitet. Nun bin ich nicht die Informationswissenschaftlerin, also die Fragen kann ich jetzt nicht beantworten, aber es geht letztendlich schon darum, Personendaten, Ortsdaten zu identifizieren und eben auch mittel- und langfristig diese Verknüpfungsmöglichkeiten zu schaffen und damit auch ja, in the long run Big Data Projekte zu erleichtern, weil letztendlich so ein Korpus wie gerade auch Compact Memory hochwertvoll ist für die Forschung, weil durch den Schwerpunkt auf die deutsch-jüdische Presse, eine Vollständigkeit ist jetzt übertrieben, aber wir haben eine sehr große Abdeckung, wir haben alle wichtigen Publikationen. Und durch die Kooperationen, die wir mit anderen Sammlungen haben, können wir da halt auch Ergänzungen vornehmen. Und die Forschenden sind uns da auch sehr dankbar. Und das wird sehr intensiv genutzt. Also die Zugriffe liegen bei 1,5 Millionen im letzten Jahr auf Compact Memory weltweit.
Das ist schon ziemlich viel.
Ja, man kann sich sehen lassen.
Ja. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder runterbrechen, was würden Sie sagen, wie ist die Bedeutung des FIDs für die Goethe-Uni?
Also letztendlich ist die Goethe-Uni, hat eine spannende Entwicklung auch gemacht in den jüdischen Studien. Ich hatte das ja anfangs schon erwähnt, dass es einmal das Seminar für Judaistik gibt mit Kolleginnen, die im frühneuzeitlichen Bereich der frühneuzeitlichen Geschichte, aber auch im mittelalterlichen Bereich arbeiten. Und wir haben dann den Lehrstuhl für jüdische Religionsphilosophie, der eine stärkere Ausrichtung auf moderne, philosophische, theologische Themen hat. Und das sind zwei Bereiche, die sich in den letzten Jahren sehr gut und sehr dynamisch entwickelt haben, wo viel passiert. Und zudem gibt es dann eben noch andere Forschungsbereiche, wo auch viel zusammengearbeitet wird, also auch in so Initiativen wie einem Löwe-Schwerpunkt, der bis vor kurzem existierte, religiöse Positionierungen. Und jetzt gibt es einen neuen Forschungsverbund Dynamiken des Religiösen, wo es um multireligiöse Kontexte geht. Und im Umfeld wurde gerade auch ein Tel Aviv-Frankfurt-Center gegründet, das sich diesem Thema widmet. Und im letzten Jahr wurde das Ober-Rosenzweig-Institut gegründet. Also es passiert sehr viel und die KollegInnen, und das ist dann auch auf die Kolleginnen, die ich vorhin erwähnt habe, in den anderen großen Fächern bezogen, die zum Beispiel zu Antisemitismusforschung, zu Holocaustforschung, zu auch ja, Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden als Minderheiten und Ähnliches, die nutzen natürlich auch unsere Sammlungen. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie es wissen, dass sie unsere Sammlung nutzen. Die Juristen selbstverständlich und die Kollegen auch vom Buber-Lehrstuhl oder Buber-Professur besser gesagt wissen das natürlich. Aber wir sind natürlich auch da, wenn Sie uns fragen, und unterstützen für Forschungsprojekte. Also die Bertha-Pappenheim-Map, die ich vorhin erwähnt habe, die ist durch unsere digitalen Bestände mit unterstützt worden. Martin Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie gibt es zum Beispiel viele Drittmittelprojekte, die inzwischen in dem Kontext dieses neuen Buber-Rosenzweig-Instituts angesiedelt sind. Dazu gehört eine Luxussache, die es im Forschungs- und Drittmittelbereich gibt, nämlich ein sogenanntes Akademievorhaben. Buber-Korrespondenzen digital. Das sind die Korrespondenzen von Martin Buber, dem eben sehr bedeutenden Religionsphilosophen, der hier auch an der Universität gelehrt hat in der Zwischenkriegszeit als außerordentlicher Professor. Und die Kollegen arbeiten mit Normdaten. Die Kollegen sind interessiert oder nutzen natürlich unsere Bestände. Anderes Projekt zu hessischen Synagogen, die kartografiert und erfasst und erschlossen werden. Das sogenannte Hessische Synagogen-Gedenkbuchprojekt haben wir kürzlich beraten, wie sie eben ihre Daten aufbereiten. Und da hat dann auch die Kollegin an der Universitätsbibliothek, Dr. Jutta Blume, die die universitären Sammlungen behält und unterstützt, genauso wie Agnes Brauer vom Digitalisierungszentrum. Also da wird dann auch die Expertise der UB gemeinsam eingesetzt. Und mit dem FID haben wir dann einfach auch ja, so einen Expertisenschatz, von dem natürlich die Kollegen hier profitieren. Und insofern ist das etwas, was wichtig ist und auch Ihnen hilft und für Ihre Projekte sehr zentral sind. Aber natürlich, das muss ich betonen, wir sind für die Kollegen in ganz Deutschland da und wir sind im engen Austausch natürlich auch mit anderen Standorten.
Ja, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sind Sie nicht nur für die Kolleginnen in Deutschland, sondern ja weltweit da, oder?
Ja, also bei allem, was wir frei verfügbar zur Verfügung stellen können, auf jeden Fall. Das FED-Programm ist tatsächlich so, dass es der Fokus eben ist auf die deutsche Forschung. Das hat natürlich auch damit zu tun mit dem Auftrag der deutschen Forschungsgemeinschaft, wobei die selbstverständlich auch internationale Projekte fördert. Die Einschränkung, die es da gibt, ist tatsächlich, wir bieten ja Lizenzen an, für die man sich extra anmelden muss. Und da gibt es diese Beschränkung auf Assoziierung, Affiliierung mit einer deutschen Institution, beziehungsweise für Forscher, die frei arbeiten, aber einschlägig arbeiten, die müssen sich in Deutschland befinden. Das ist aber letztendlich, wenn man sich das Gesamte anguckt, was wir machen, ein Teil. Wir machen sehr viel und das ist auch gewünscht von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, was frei zugänglich ist. Und natürlich kann das jeder nutzen, auch Studierende im Übrigen. Und das ist auch richtig. Und ein Fach wie die jüdischen Studien, da wäre das auch sehr seltsam. Es ist nämlich nicht nur transdisziplinär, es ist international. Sie können jüdische Studien nicht irgendwie national betreiben. Das funktioniert gar nicht. Das wird auch so nicht gemacht.
Ja, dann danken wir Ihnen für also wirklich dieses lebendige, informative Gespräch.
Ja,
also
das, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, das hat Spaß gemacht. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss
ich sagen. Ja, das ist schön, also uns auch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war ein Podcast aus dem Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften für die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, Hessen, Bundesrepublik Deutschland, Europa, Welt, zweite Galaxis, links gleich neben dem Eingang. Für weitere Folgen freuen wir uns auf Vorschläge, Anregungen und, wenn es sein muss, auch Kritik.